glaube, du musst ihm die freie Hand geben, dass du sagst, pass auf, Kloppo, wir erarbeiten vielleicht ein gemeinsames Ziel, wo wir hinwollen, aber wie du das machst, um dahin zu kommen, das bleibt dir und deinem Team überlassen, da wollen wir dir auch gar nicht reinreden, wir machen das im Gleichschritt. Und dann kann Klopp erfolgreich sein. Hat er ja bei Liverpool auch gesagt. Er hat gesagt, also erwartet jetzt hier erstmal nichts, aber gib mir mal 4, 5 Jahre. Und genau der Erfolg hat ihm ja recht gegeben. Ne? Genau Punktlandung und große Titel nach Liverpool geholt.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Jürgen Klopp wird am Saisonende den FC Liverpool verlassen, wechselt nach Mallorca. Nein, nicht zu RCD Mallorca, sondern wird ein Sabbatjahr einlegen und sich auf der Insel ausruhen von seinem anstrengenden Job, um dann zur Saison 2025/26 wieder in irgendeiner Form die Verantwortung als Trainer zu übernehmen. Die heutige Folge von Bosses Bundesliga-Blog habe ich überschrieben, Quo Vadis BVB. Tja, und Klopp und BVB haben schon erfolgreich zusammengearbeitet und der Wunsch der Fans ist natürlich, bitte komm zurück, Kloppo, wieder zu uns. Wir warten auch ein Jahr lang, überhaupt kein Thema. Hauptsache, er entscheidet sich für uns. Quo Vadis BVB entscheidet nicht nur über den neuen Trainer, sondern eben auch über das, wo Borussia Dortmund hingeht. Die hauen mal im Spitzenspiel Bayern München locker in der Allianz Arena 2-0 weg. Passt dann wiederum nicht zu anderen Leistungen in dieser Saison, wo man enttäuscht hat. Und das ist so ein bisschen diese wackelige Situation. Geht noch mal was? Champions League Qualifikation soll natürlich geschafft werden für die neue Saison, aber mit VfB Stuttgart, RB Leipzig, gute Konkurrenten, die auch immer wieder punkten. Ja, da kommst du immer wieder auf die Frage, Quo Vadis? Auf Deutsch, wohin gehst du, BVB? Einer, der das weiß, der ist heute mein Gast. Das ist Daniel Schmidt. Ja, könnte sein, dass ihr sagt, sagt mir jetzt so nichts, wenn ich sage, das ist Pöllers. Ah, ja, genau. Den haben die BVB-Fans vor allen Dingen natürlich schon längst kennen und lieben gelernt. Aber auch andere Fußballfans werden da schon mal was mit zu tun gehabt haben, gehört haben. Pöllers, so nennt sich das Ganze, was Daniel Schmidt mit einem Partner zusammen aufgebaut hat, rund um Borussia Dortmund. Das ist vor allen Dingen aus Fansicht Veröffentlichungen auf YouTube, auf TikTok, auf den sozialen Medien, wo sie beide, jetzt ist er alleine, der Daniel, über Borussia Dortmund sich äußern und dort sehr fachkundige Aussagen machen. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich die Frage stelle, Quo Vadis BVB, dann brauchst du einen, der das gut beantworten kann. Und Daniel Schmidt kann das. Das ist mein Gast heute in der neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Vorneweg nochmal meine Vita. Ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren als Fußballkommentator tätig, arbeite aktuell für Sky, das ZDF und für andere Sender. Insgesamt sind es 7 aus dem Bereich Fernsehen, Radio und Streaming. Habe über 1700 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert, Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und bin seit langer Zeit mit meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Heute die Frage, Quo Vadis BVB? Mein Gast Daniel Schmidt alias Pöllers. Daniel Schmidt darf ich begrüßen. Könnte mir vorstellen, dass manch einer sagt, der sagt mir jetzt so in der Fanszene nichts. Wenn ich Pöllers sage, wird mancher sagen, oh ja, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gehört, den kenne ich. Daniel, ist das richtig? Den kenne ich. Bist du Pöllers? Bist du einer von den Pöllers? Klär uns auf. Wie hängt das da zusammen?
Ja, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst und ich darüber überhaupt mit dir sprechen darf. Es ist richtig, es ist vielleicht auch ein bisschen verwirrend, wenn man bei einer Person von die Pöllers spricht. Das sorgt vielleicht für Verwirrung. Ich habe das Ganze mit einem Kumpel mal ursprünglich angefangen. Und das heißt, da waren wir dann eben auch die Pöllers. Und naja, wie das dann manchmal im Laufe der Zeit einfach so ist, dann entwickeln sich die persönlichen, privaten Richtungen mal so ein bisschen entgegengesetzt. Und dann haben wir uns eben getrennt und ich habe diesen Kanal dann allein verantwortlich weitergeführt. Der Name war aber bereits auch etabliert und die meisten Leute kannten das auch unter die Pöllers. Und deswegen bin ich dabei geblieben, weil ich habe ja mittlerweile auch ein gewisses Publikum und eine gewisse Reichweite, sodass ich dann sage, hey, wir sind ja viele und ich bin nicht alleine und deswegen kann man auch wunderbar bei die Pöllers bleiben.
Interessant, du sprichst es Pöllers, geschrieben wird es mit Z, Pöllers.
Ja, ja, das ist aber, also ich bleibe schon bei der normaldeutschen Sprechweise Pöllers. Nur mit dem Z haben wir uns das damals überlegt, weil Pöllers mit S sah irgendwie uncool aus. Und dann haben wir gesagt, mit Z hat das einfach ja ein bisschen mehr Coolness.
Also Pölen, ich wohne im Münsterland, lebe im Münsterland, gebührender Münsterländer. Wir sagen ja auch Pölen. Fußball spielen, lass uns Pölen gehen, haben wir früher gemacht. Glaubst du, dass jemand Schwierigkeiten hat zu wissen, was Pölen, Pölers bedeutet?
Ja, ich glaube schon. Also ich sag mal, wenn das jetzt außerhalb des Ruhrpott-Kosmos samt Umland ist, könnte das schon ein Begriff sein, wo die Leute Probleme mit haben. Aber genau das ist es, Pölen gehen, Bolzen gehen, Kicken gehen mit Freunden. Wirklich, weiß ich nicht, auf der grünen Wiese oder auf einem Garagenhof oder auf einem Bolzplatz einfach kicken und eine gute Zeit haben, das ist wirklich Pölen. Und ja, weil ich genau da auch selber herkomme, hat dieser Name gepasst wie die Faust aufs Auge.
Spätestens bei Kloppo, Jürgen Klopps berühmte Mütze mit Pölers drauf. Also das war ja nur ein Marketing-Gag, der war ja überragend, oder?
Ja, weil er aber auch gepasst hat, ja, weil auch er ja für diesen Fußball steht und stand. Das ist einfach authentisch und deswegen war das, ich glaube, natürlich einerseits Marketing, aber andererseits auch einfach authentisch. Und ich glaube, genau deswegen ist diese Pölerklappe Kappe von ihm auch so berühmt geworden, weil sie einfach auch zu ihm gehört hat, finde ich.
Und dann müssen wir immer über den Verein sprechen. Also wer es noch nicht gemerkt hat, es geht natürlich um Borussia Dortmund. Du hast es eingangs gesagt, ihr habt einen riesen, was heißt das, Followerzahl. Ihr seid ja auf verschiedenen Medien vertreten. Kannst du da mal ein paar Zahlen nennen?
Ja, ist kein Problem. Also meine Hauptplattform ist durchaus YouTube und da bin ich jetzt nah an den 35.000 Abonnenten. Ich bespiele aber auch TikTok und Instagram. Bei Instagram sind wir knapp Richtung 19.000 unterwegs und auf TikTok sind wir auch schon über 30.000. Also wenn man das jetzt so zusammenfasst, dann sind das durchaus schon, weiß ich nicht, Richtung 70.000, 75.000, die wir da vereinen.
Respekt. Ist das schon Hauptberuf dann?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin ganz normal immer noch in der IT-Branche unterwegs und habe jetzt natürlich das Glück, vielleicht einen Job zu haben, wo man auch mal nebenbei was machen kann. Also wo man jetzt nicht in irgendeiner Kundenberatung ist, wo man durchaus mal am Handy sein kann, wo man eine Mittagspause mal nutzen kann, wo man direkt nach Feierabend nahtlos übergehen kann in das Hobby Pöler. Das ist natürlich dann schon ganz gut, aber das Ziel ist es dann schon, zumindest so groß zu werden, dass man da vielleicht doch hauptberuflich von leben kann, weil es einfach so viel Spaß macht.
Ja, Hobby zum Beruf machen, das ist natürlich eine geile Geschichte, durfte ich auch und lebe das jetzt als Fußballkommentator seit 32 Jahren. Jeder Job, jeder Einsatz, der auch finanziert wird, ist ja dann eigentlich keine Arbeit, sondern es ist einfach nur Spaß haben, muss man ja fast sagen. Also das ist eine dankenswerte Geschichte, wenn man das hinkriegt, ne?
Also ich sehe das auch so. Ich sehe das auch als Privileg dann ein Stück weit natürlich. Aber du triffst natürlich dann auch nicht nur auf Leute, die dir wohlgesonnen sind und sagen, oh, das war eine super Sache, sondern, weiß ich nicht, da kommt dann vielleicht hier und da auch schon mal Neidfaktor auf oder Missgunst, dass man sagt, so ja, warum denn? Und der macht das jetzt ja nur noch für Kohle. Und ja, das ist es aber ja auch nicht. Also wenn man überlegt, dass ich das angefangen habe, in der Corona-Zeit einfach, weiß ich nicht, aus Spaß an der Freude, gar nicht mit der Intention, das irgendwann hauptberuflich machen zu können, sondern eigentlich tatsächlich auch nur temporär, um diese Corona-Phase irgendwie zu überbrücken. Das war nämlich ursprünglich der Plan. Da habe ich nicht einen Cent damit verdient. Und wie kann man dann davon sprechen, dass es jetzt nur noch für Geld gemacht wird, wenn der Ursprung doch ein ganz anderer war? Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Also ist nicht verwerflich, mit seinem Talent Geld zu verdienen. Sonst hätte man nämlich keine Fußballer auf dem Rasen.
Das genauso. Ja.
Also von daher ist das schon in Ordnung. Daniel Schmidt, wir wollen über den BVB natürlich sprechen. Die Folge von Bosses Bundesliga-Blog habe ich mal überschrieben mit Quo Vadis Borussia. Das ist ja immer so eine Frage, die man eher mit, also gefühlt zumindest als negativ bewertet. Man kann sie auch durchaus positiv verstehen. Du hast ja übersetzt, wohin gehst du, Borussia? Nach diesem tollen 2-0-Sieg im Topspiel bei Bayern München ist man sich ja nun wirklich völlig unsicher, was diese Mannschaft denn noch erreichen kann. Ich fand es ja interessant, Micky Beisenherz, der hat geschrieben, ja, so kenne ich meine Borussia, wenn es um gar nichts geht, dann sind wir da. Da hat er durchaus recht natürlich mit. Ja, zum falschen Zeitpunkt eine tolle Leistung abgeliefert.
Also finde ich sehr amüsant. Liebe Grüße gehen raus an ihn. Ein Stück weit steckt da natürlich Wahrheit hinter, wobei ich direkt sagen muss, so um gar nichts gehen ist ja auch völlig falsch, weil kommen wir natürlich aus einer Saison, wo wir den Titelkampf sehr lange sehr offen gehalten haben, um nicht zu sagen bis so ganz ans Ende. Ist es natürlich diese Saison ein bisschen anders, ne? Aber Borussia Dortmund kämpft um den Champions League Einzug und ich glaube, von der Relevanz her ist ein Titel natürlich total schön, aber in die Champions League mit den Kaderkosten, mit dem Anspruch von Borussia Dortmund musst du kommen. Das heißt, ich würde sagen, das ist ein Spiel gewesen jetzt gegen die Bayern. Ja, von der Relevanz her, Dortmund-Bayern-Klassiker, ging es jetzt nicht um das ganz Große, aber um das eminent Wichtigere, nämlich den Einzug eben in die Champions League, weil man sich da mit dem VfB Stuttgart und auch RB Leipzig so ein bisschen noch duelliert.
Das könnte ich mir vorstellen, bis zum letzten Spieltag. Deswegen war es so ein Sechs-Punkte-Spiel, weil da kaum jemand von den Konkurrenten mit gerechnet hat, dass die in Bayern München was holen und dann auch so dominant was holen. Also sie haben ja nicht durch Zufall da irgendwie 1-0 hingegurkt, sondern haben das Spiel über 90 Minuten klar beherrscht, zu Null gespielt mit Harry Kane und Co. Nichts zugelassen, defensiv hervorragend gespielt. Man fragt sich natürlich schon, wenn man die gesamte Saison über bewertet, warum nicht immer? Geht das einfach nicht immer?
Also wenn ich die Frage beantworten könnte, ich glaube, dann reden wir über Geld, was ich dann verdiene, weil dann habe ich irgendwie eine Glaskugel und die funktioniert. Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich die Frage, die wir uns alle gestellt haben. Warum nicht immer so? Jetzt muss man auch ein Stück weit dazu sagen, Bayern München war auch nicht so drauf, wie ich es persönlich erwartet habe. Auch Unkonzentriertheiten, Fehlpässe im eigenen Aufbau, die man so eigentlich nicht kennt. Dann hatten sie doch, ich sag mal, in Person von Harry Kane zwei, drei Dinger auf dem Fuß beziehungsweise auf dem Kopf. Die können auch reingehen, dann kippt sowas vielleicht noch. Ein Abseitstor haben sie ja sogar geschossen. Da hat dann der VAR Gott sei Dank eingegriffen. Also du brauchst auch gegen Bayern München das nötige Quäntchen Glück. Aber ja, das ist auch mein Wunsch und meine Forderung in Richtung Mannschaft von Borussia Dortmund. Immer so. Weil das muss denen doch auch viel mehr Spaß machen, so Fußball zu spielen, wie jetzt in München.
Das vermute ich, dass du nach so einem Spiel ja freiwillig jedes Mikrofon suchst, um dich anzuwiesen. Frag mich was, kann ich sagen? Ja. Ist ja lieber, als wenn du sagst, heute schon wieder verloren, Herr Hummels, wo lag es denn heute dran? Dann werden die sich ja ein bisschen verpinkelt. Das kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass es Bock macht, nach so einem Spiel sich gerne zu zeigen und sagen, guck mal, was wir alles können. Ich meine, man kommt natürlich auch damit diese Plattenaussage, es sind immer noch Menschen und die können eben nicht auf Knopfdruck und so weiter. Das ist auch richtig so. Aber trotzdem nah dran an 100% in jedem Spiel wäre ja wirklich sehr, sehr wünschenswert. Aber ich hatte so in dieser Saison mal das Gefühl, es gab Spiele oder eine Phase, muss man besser sagen, einen längeren Zeitraum, wo man sich gefreut hat, Borussia Dortmund, das Spiel, das kann ich gucken, das mache ich gerne, da schalte ich ein. Das ist Offensivspektakel, da ist was los, das ist dieser moderne Tempofußball, Umschaltspiel, Geschwindigkeit, das war alles drin. Dann hat man gerne zugeguckt, dann hat man zugeguckt, um zu merken, nee, das haben sie jetzt nicht mehr drin, das ist jetzt vorbei. Da ging das wieder phasenweise gar nicht. Man humpelte, nicht rumpelte, sondern humpelte durch die Saison. Immer Punkte geholt, aber nicht so souverän. Und jetzt kommt so ein Ding wieder raus, wo du sagst, das ist so eine Saison in Wellenbewegungen. Fehlt da so ein bisschen die Konstanz dann einfach?
Ja, also Konstanz ist, glaube ich, das Schlüsselwort, was man in Dortmund ungern hört, weil das weiß man vom Fan über die Mannschaft, über die Geschäftsführung, dass es daran hapert. Vor allem ist das die Saison mal wieder der zwei Gesichter von Borussia Dortmund, weil gucken wir auf das internationale Parkett. Da holst du auch die Ergebnisse und da schlägst du auch die Gegner, wo du sagst, ja, du kannst jeden in Europa schlagen. Und das stimmt dann auch. Teilweise im San Siro zum Beispiel in der Gruppenphase in der Champions League gegen den AC Mailand, die zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so schlecht drauf waren. Ich durfte selber vor Ort sein und mir das mit eigenen Augen begucken. Gewinnst du auch souverän auf einmal mit einem richtig guten Auftritt auch, ja? Und dann denkst du dir so, keine Ahnung, eine Woche später gefühlt gegen Darmstadt 98, spielst du wieder Antifußball und zeigst ein ganz anderes Gesicht. Und das ist nicht so richtig erklärbar. Und das sind natürlich Formschwankungen, die hast du immer drin. Ja, das sind Menschen und das ist auch normal. Aber ich finde, die sind relativ schwerwiegend, diese Formschwankungen und nicht in so einem Rahmen, wo du sagst, ja, kannst du jetzt vertreten. Und es ist bei uns auch so ein bisschen in der Fanwelt, sage ich mal, die Wahrnehmung. Jetzt in München hast du unabhängig vom Ergebnis gemerkt, die wollen. Ja, da will jeder Einzelne, du machst die Meter mehr. Man doppelt einen Gegenspieler, man ist bereit, diesen Zweikampf zu führen, man ist bereit, irgendwie in die Duelle zu kommen. Und das war schön und das steckt an und das reißt auch die Fans wieder mit, weil du merkst, hey, egal wie das hier heute ausgeht, aber die tun alles. Und das hast du zuletzt zu wenig erlebt, meiner Meinung nach, dass du eben siehst, ja gut, verlier halt mal ein Spiel. Aber wenn du alles investiert hast, was möglich war an diesem Tag, dann bin ich da d'accord mit. Aber wenn du eben nicht diesen Einsatz zeigst und sagst, naja, jetzt hatten wir anscheinend irgendwie nicht so Bock, dann habe ich da ein Problem mit.
Es gab ja diesen Sieg erstmals seit 2014, diesen 2-0-Erfolg, 10 Jahre lang nicht gewonnen bei Bayern München. Es ist schwer, da zu gewinnen, überhaupt gar kein Thema. Aber beide Vereine stehen ja so ein bisschen, meine ich, auf Augenhöhe oder zumindest nah dran, dass man als BVB-Fan auch vielleicht so zwischendurch gedacht hatte, brauchen wir gar nicht hinfahren, verlieren wir sowieso, dass man aus dieser zu erwartenden Niederlage heraus jetzt so ein Spiel geliefert bekommt. Das muss für dich ja als BVB-Fan ja auch eine Explosion sein, wo du wahrscheinlich durchs Wohnzimmer tanzt und denkst, das ist ja nicht los heute, das ist ein tolles Ostergeschenk.
Ja, also ich habe schon gesagt, nicht, dass die Bayern uns die Ostereier in unserem Netz verstecken. Ja, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst vor. Und bei mir war es auch so. Also kann ich ganz unumwunden und ehrlich so zugeben, ich habe gedacht, so, 3, 4, 5, wie viel kriegen wir denn von München? Einfach aus der Historie heraus, ja, weil ich einfach gesagt habe, was sollte mich denn jetzt so optimistisch stimmen, dass das auf einmal was gibt? Und dann knallen die da so ein Spiel raus. Und genau so war es. Also jetzt ist es ja bei mir zum Beispiel auch so, dass ich im Rahmen dieser Pöhlers-Geschichte, die ich in Corona angefangen habe, die Spiele des BVBs auf meinem YouTube-Kanal dann eben auch aus Fernsicht kommentiere, und gemeinsam mit vielen Fußballfans zusammen gucke. Und das heißt, das ist bei mir natürlich A, ein sehr subjektiver Kommentar. Ich sag mal, bei dir ist es ja dann schon durchaus so, dass du eine gewisse Objektivität wahren musst. Ich ganz im Gegenteil, also je subjektiver, umso besser. Und ja, das kann man sich dann auf YouTube angucken, wie meine Torreaktionen so ausgesehen haben, weil ich natürlich das Spiel nicht zeige aufgrund der Bildrechte, die ich nicht habe. Aber ich zeige mich, wie ich eben mitgehe, mitleide, mitfieber. Und naja, das ist sehr unterhaltsam, glaube ich.
Das muss man nochmal deutlich machen. Ich hatte das auch schon mal mit einem anderen YouTuber, Linus Haverkamp, vorstellen können, der hunderttausende, ja, Follower, Beobachter hat. Man sieht dich, deine Reaktion, man hört natürlich deine Beschreibung, aber das Spiel selber sieht man nicht. Aber es
Nee.
gibt Menschen, die sagen, das Spiel will ich gar nicht sehen. Ich will sehen, wie der Daniel Schmidt, wie Pöllers da reagiert und aus dem Sattel geht. Und wahrscheinlich wird da einiges los gewesen sein bei dir im Studio, wo das 2-0 da gefallen ist.
Also ich sag mal so, für mich persönlich von der Entwicklung her, je schlechter es läuft, desto höher sind die Einschaltzahlen, weil die Leute genau sehen wollen, jetzt flippt er wieder aus wie Rumpelstilzchen. Ist natürlich dann für die anderen sehr unterhaltsam und amüsant, für mich eher weniger. Aber auch jetzt bei dem 2-0 gegen Bayern, gerade bei so einem Ding, was du nicht erwartest, war viel los. Und ja, ich war, wie Major Tom sagen würde, völlig, völlig losgelöst von der Erde. Ja, wenn wir dann kurz vor der EM auch stehen in Deutschland, das war ja vogelwild und das war einfach pure Freude und totale Eskalation.
Jetzt musst du mir noch eins erklären. Wir haben die Nationalmannschaft, die 2 Länderspiele macht, überragende Länderspiele, 2 unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Leistungen bringen muss, um diese Gegner zu schlagen. Ich aus meiner Sicht sage, 2-mal Top-Leistungen abgeliefert. Toll, klasse. Julian Nagelsmann hat nicht Mats Hummels und nicht Nico Schlotterbeck nominiert. Sagt nach den beiden Siegen, Tür ist eigentlich zu, normal kommt da keiner mehr rein. Und das nächste Spiel danach zaubern die beiden eine Defensivleistung bei Bayern hin, wo man fast sagen muss, die sind froh, dass sie nicht dabei sind. Kann das sein?
Ja, ich glaube eher, also die Pause wird vielleicht uns gut getan haben. Jetzt habe ich auch von einigen Bayern-Fans, die dann auch auf meinem Kanal sich rumtummeln, gehört. Also erstmal Glückwunsch und das soll gar keine Ausrede sein, aber uns tat diese Länderspielpause nicht so gut. Den Eindruck hatte ich auch. Keine Ahnung, Edin Terzic hatte jetzt natürlich auch nochmal einfach mehr Zeit, gemeinsam mit Nuri Sahin und Sven Bender mal Abläufe einzustudieren, vielleicht auch nochmal Gespräche zu führen, einfach normalen Trainingsrhythmus zu haben, weil diese deutschen Nationalspieler, die dann auch für die Startelf relevant sind, weil die eben nicht unterwegs waren in allen Herrgottsländern, das hilft dir natürlich. Andererseits habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ja, Julian Nagelsmann, ne, guck mal genau hin, was wir hier können und wir machen dir diese Entscheidung gegen uns so schwer wie möglich. Ja, mal gucken, ob die Tür dann wirklich zu ist, wenn du das jetzt wirklich bis zum Ende der Saison auf dem Niveau so halten kannst, weil Tah und Rüdiger, keine Frage, machen das sehr gut. Und auch die Testspiele von der deutschen Nationalmannschaft, gehe ich komplett mit dir mit, die waren sehr gut. Und das spricht dann auch für diese deutsche Nationalmannschaft. Ja, da wird es dann schon schwierig, aber genau das ist doch der Leistungskampf und Leistungsdruck, den so Nagelsmann wahrscheinlich eigentlich will.
Kann natürlich wirklich sein, dass er so ein bisschen hinterlistig ist und sagt, ich lasse meine Truppe jetzt laufen,
Ja.
reiz die anderen und wenn ich nominiere, dann sind die Jungs aus der jetzigen Truppe raus, dann nehme ich die anderen, die noch stärker geworden sind. Ja, Fußball kann hinterlässig sein, das ist durchaus denkbar.
Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, also es bringt dir ja, und das ist wirklich gemein am Fußball, weil das ist Tagesgeschäft, ja, und was bringt es mir, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die ersten 25, 26 Spieltage einer Saison super war und dann Richtung Turnier, was ja dann nach der Saison nahtlos anfängt, bist du vielleicht momentan nicht so in Form und jemand war den ersten Teil einer Saison nicht gut drauf, aber auf einmal, keine Ahnung, Richtung Turnier, spielt er sich in die Form seines Lebens und ist richtig gut drauf. Ja, was soll da so ein Nationaltrainer machen, würde ich mal sagen. Ja, der muss ja gucken, dass er die im Moment formstärksten Spieler einlädt. Und dann kann man sagen, oh, das ist aber total unfair. Ja, ist es. Aber trotzdem, ja, will er ja eine starke, schlagfertige Truppe da aufs Feld schicken für Deutschland. Ich will nicht unbedingt tauschen.
Och, warum nicht? Finanziell gerne, voller Verantwortung. Eigentlich bist du auch so, dass du sagen kannst, mehr als rausschmeißen werden sie mich nicht. Und dann gehe ich nochmal eine schöne Abfindung. Also das würde ich vielleicht auch nochmal für ein paar Wochen machen wollen. Aber für mich ja, Mats Hummels, das ist für mich der beste Grätscher, Mr. Sliding Tackle schlechthin. Der hat ein Timing da drin, das ist wunderbar. Was der in Milan alles weggeflext hat, das war überragend. Nur ist der Mann, du weißt es besser, ich meine 35?
Ja, ja, 35 meine
das
ich auch.
Das ist ja schon so leicht, wo man sagt, huh, ein alter Sack mit 35, Vertrag läuft aus, was würdest du machen? Sollte der BVB jetzt erstmal nur auf den Verein geguckt, verlängern mit ihm?
Ja, also gerade in der Form, in der er ist, jetzt kann ich das bestätigen, ich bin 37, das heißt, alter Sack frisst da schon zu. Wenn ich mir jetzt auch in München angucke, wo er teilweise sein Bein bei dieser einen Klärungsaktion da, ich glaube gegen Dyer war es, wo er da das Bein hat, da hätte ich mir sämtliche Bänder und Muskeln und sonst was gerissen. Also Chapeau und Hut ab vor dieser Flexibilität. Und er hat ja selber im Interview auch gesagt, also schnell war ich nie, aber beweglich immer schon. Konnte er einmal mehr unter Beweis stellen, nein, musst du eigentlich nochmal, wenn es irgendwie möglich ist, halten, weil er kann einfach immer noch einer der besten Innenverteidiger in Deutschland sein. Eben vielleicht nicht von der Geschwindigkeit, die natürlich auch wichtig ist, aber von der Erfahrung, vom Stellungsspiel, von der Bereitschaft, also von der Einsatzbereitschaft und auch dieses Tackling, wann er das macht und wie er das macht. Und ja, das ist wirklich schon sehr, sehr stark, was er da momentan spielt.
Jetzt haben wir sehr oft über das Spiel Bayern München, Borussia Dortmund gesprochen. Lass uns mal aus Bayern Bayer machen. Bayer Leverkusen, sicherlich der neudeutsche Meister. Also da müssen wir jetzt nicht anfangen rumzuzaubern, von wegen, wenn da jetzt alles verloren geht und der Rest des Blödsinn. Ihr könntet ja sogar in 3 Wochen im Heimspiel Bayer Leverkusen zum Meister machen, wenn ihr verliert. Ist das so eine Überlegung, dass man sagt, komm, ist nicht schön, aber wenn, dann lass die, dann sind die Bayern auch theoretisch raus aus der Nummer, dann schaden wir den Bayern, das ist ja auch nicht ganz unangenehm.
Also bei aller Liebe und bei aller Gönnung in Richtung Leverkusen, also ich muss auch sagen, bitte werdet einfach deutscher Meister, mit dem Fußball, mit der Art und Weise hat man es einfach auch verdient, und bitte tut nicht den gleichen Fehler, wie wir ihn gemacht haben und stolpert dann auch irgendwie, sondern zieht es auch durch. Nur halt jetzt nicht unbedingt bei uns im Tempel, wenn das Ding rappelvoll ist. Also ich weiß nicht, die wollen doch auch bestimmt selber zu Hause deutscher Meister werden, kann ich mir vorstellen. Und dann, weiß ich nicht, lass mal die Punkte nochmal in Dortmund. Die brauchen die nämlich auch im Kampf um Platz 4. Und wir werden dann einfach eine Woche später Meister zu Hause vor unseren heimischen Fans. Ich glaube, da könnte man sich doch im Vorfeld drauf einigen, oder?
Da müssen wir mal anfragen, ob die das sagen können.
Ja. Das also Xavi, ne, wenn du das hörst oder so, dann mach das mal bitte so.
Vielleicht ein Unentschieden. Dann haben die weiter ihre ungeschlagenen Serie.
Ja.
Auch so ein Ding, so niederlagenlos durch die Saison gehen. Wäre ja auch nicht ganz verkehrt. Ich meine, Borussia Dortmund tabellenplatzmäßig ist es okay. Punktemäßig 20 Zähler Rückstand. Das ist ja schon eine ganze Menge, ne, oder?
Ja, wobei ich auch mal mit einem Kumpel zusammen gerechnet habe. Also selbst wenn du beim BVB jetzt vielleicht mal die Spiele abziehst aus der Wertung, wo du sagst, okay, da hätten wir die Punkte sogar noch holen müssen und wir addieren diese Punkte jetzt einfach mal fiktiv mit drauf, bist du, glaube ich, immer noch 10, 12, 13 von denen weg. Was für mich einfach auch nur zeigt, wie überragend diese Saison von Bayern 04 Leverkusen da momentan ist. Das ist ja wirklich nah an der Perfektion. Du sagst es gerade schon, ungeschlagen. Jetzt drehen die das Ding wieder nochmal in der Nachspielzeit. Thema Mentalität, das ist ja unfassbar. Ich glaube, die glauben mittlerweile selber daran, dass sie einfach die Unschlagbaren sind. Und egal, wie das da ergebnistechnisch aussieht in Leverkusen, ach nee, komm, 5 Minuten haben wir noch, da drehen wir noch Und sie machen es halt. Und das ist eine Qualität momentan. Da greift ja jedes Rädchen ineinander und das ist einfach phänomenal und von Herzen gegönnt an der Stelle.
Ich habe die beiden Spiele gegen Karabach Akdam kommentieren dürfen. Das Rückspiel war ja Wahnsinn. Du liegst 0-2 hinten. Du weißt eigentlich, das war's. Blamiert, raus. Und dann siehst du das Spiel, wo die wirklich bis zum Abpfiff gnadenlos nach vorne das Ding tatsächlich noch ziehen. Das ist schon eine Qualität, die ist wirklich ganz, ganz stark. Du hast mal eben angesprochen, Saisonziel, Champions League Qualifikation. Ihr habt in dieser Saison diese Monster-Vorrundengruppe überstanden. Jetzt Viertelfinale Atletico Madrid. Es ist ja nicht verboten, den Wettbewerb zu gewinnen. Ist das möglich?
Also, sagen wir mal, wenn ich jetzt ein bisschen träume, dann ist der Turnierbaum für uns sicherlich gar nicht so verkehrt. Jetzt haben wir erstmal Atletico im Viertelfinale und das muss man nicht schmälern, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder nicht, aber ich habe gehört, Atletico zu Hause in der Champions League in Madrid seit 97 nicht mehr geschlagen worden. Ist natürlich eine Ansage, wird ein absolutes Brett in Spanien, aber das Gute ist, du spielst halt erstmal dort und hast im Rückspiel das Heimspiel zu Hause vor der eigenen Kulisse, vor der gelben Wand. Und wir hatten das ja, ich glaube 2018, glaube ich, war es, auch in der Gruppenphase schon in der Champions League. Da haben wir dann auch in Madrid verloren, 2-0 meine ich, und im Hinspiel, beziehungsweise im Heimspiel, hast du dann 4-0 gewonnen. Ja, das würde ja in Summe ein Weiterkommen bedeuten. Also unmöglich ist das nicht. Und dann würde in einem Halbfinale Barcelona warten oder PSG. Und auch das sind Gegner sicherlich, ne, die musst du erstmal schlagen. Aber unmöglich ist es nicht. Ja. Und stell dir mal vor, du bist dann wieder in Wembley, wo du ja 2013 auch warst, und würdest das nochmal auf die Bayern treffen.
Ja, eine Revanche. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Für den deutschen Fußball auch wichtig, denn es gibt ja noch diese Umstellung auf die neue Champions League, also auf die Liga, Champions Liga, wo noch ein weiterer Startplatz vergeben wird. Da ist im Moment so, dass der deutsche Fußball die Bundesliga noch einen weiteren kriegen würde. Das heißt, in der Abschlusstabelle wäre dann der Tabellensiebte auch noch mit dabei. Das wäre natürlich auch nicht schlecht.
Nee, also für die internationalen Geschichten wäre das super wichtig. Aber die Engländer sind uns ja, glaube ich, auch da so ein bisschen im Nacken. Und du hast jetzt auch die direkten Duelle international. Die Leverkusener haben eine englische Truppe. Das heißt, die können es pro Deutschland richten. Wenn der BVB jetzt dann nochmal weiterkäme Richtung Halbfinale, wäre das von der Punktewertung sehr, sehr wichtig. Die Bayern auch direkt nochmal eine englische Truppe mit Arsenal, wo man das direkte Duell so ein bisschen pro Deutschland von den Punkten her richten kann. Also durchaus möglich, dass wir diesen weiteren Startplatz auch behalten. Ich würde mich als Borussia Dortmund aber auch zum Beispiel nicht darauf verlassen, dass du als Fünfter in die Champions League kommst. Deswegen musst du da jetzt deine Punkte weiter einfahren. Weil gerade jetzt mit dieser neuen Reform, egal wie man jetzt auch dazu steht, finanziell sehr wichtig, ne, dann in die Champions League zu kommen.
Dann lass uns doch mal den rollenden Ball verlassen und gehen mal in das Umfeld von Borussia Dortmund. Sven Mislintat, er ist noch nicht bestätigt worden, aber er soll der neue Sportdirektor werden. Ist das eine gute Entscheidung zum Zeitpunkt, wo wir zusammen sprechen? Ist es noch nicht bestätigt, aber es sieht so aus, als wenn er käme. Wäre das der Richtige?
Naja, also er kennt Borussia Dortmund wie seine Westentasche. Er hat beim BVB bereits erfolgreich gearbeitet, kommt auch gebürtig hier aus der Region. Hat auch immer gesagt, mache ich kein Hehl draus, mein Herz schlägt auch für Borussia Dortmund. Fachlich sicherlich sehr gut geeignet. Und ich würde mich aus dem Grund auch freuen, wenn er kommt. Andererseits, na, so ein bisschen diese Ajax-Geschichte zuletzt, wo es ja wirklich nicht so für ihn lief, wo das Intermezzo auch relativ kurz war, hängt ihm da so ein bisschen nach. Aber boah, ich denke, wenn er kommt, in egal welcher Rolle auch immer, sei es jetzt Sportdirektor, technischer Direktor, wie auch immer, und der unterstützt auch bei der Kaderplanung, doch, ich glaube, das kann wieder erfolgreich werden beim BVB für ihn.
Einher mit dieser Entscheidung würde gehen, dass man Sebastian Kehl zum Geschäftsführer Sport macht. Ist das eine Entmachtung? Weil Matthias Sammer ist ja nun auch noch da. Also hat man dann drei Leute, die dasselbe entscheiden und bearbeiten?
Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie man sich bei Borussia Dortmund intern hierarchisch aufstellt, weil Matthias Sammer ist ja tatsächlich der externe Berater von Aki Watzke, von Hans-Joachim Watzke, der ja aber dann nun mal in dieser sportlichen Rolle im Juni ausscheiden soll, in dieser sportlichen, in der Gesamtverantwortung ja dann erst im Juni 25. Das heißt, diese CEO-Sportgeschichte wird eben vakant und da kann es durchaus sein, dass Sebastian Kehl da reinrutscht, was ja eigentlich dann sogar eine Beförderung wäre, weil er dann wirklich der Gesamtverantwortliche für den Sportbereich wäre und dann eben mit Mislintat zusammenarbeitet, auch in Sachen Kaderplanung. Das kann sehr spannend sein. Bisher habe ich noch gehört, dass Matthias Sammer dann eventuell auch geht, wenn Watzke geht. Jetzt habe ich auch in den Medien zuletzt gelesen, dass er vielleicht sogar mehr Macht kriegen soll und auch bei der Transfer- bzw. Kadergeschichte ein Wörtchen mitsprechen soll, noch mehr als bisher schon. Das wird total spannend sein, weil viele Köche verderben auch gerne mal den Brei und deswegen bin ich da total gespannt, was uns da erwartet.
Eine Personale gibt es noch, die gar nicht da ist, aber die wir jetzt klar hier perfekt machen. Jürgen Klopp wird neuer Trainer von Borussia Dortmund.
Also, ja, wenn ich es mir wünschen dürfte, es wäre sehr schön, wobei ich glaube, er rückt jetzt erstmal nicht davon ab, dass er ja gesagt hat, also ein Jährchen Pause machen wir mal. Was nochmal interessant ist, und das ist ein Gedankenspiel von mir, was ich mal reinwerfe, und da würde ich gerne auch mal wissen, was du denn davon hältst oder was du dazu sagen würdest. Jetzt geht ja Hans-Joachim Watzke 25 komplett. Ja, und hat gesagt, okay, diesen CEO-Sportposten, den schaffen wir jetzt diesen Sommer schon mal und nächstes Jahr bin ich dann in der Gesamtverantwortung mit. Jürgen Klopp als Boss des FC Liverpool hat natürlich auch jetzt weit mehr Aufgaben gehabt, als nur Trainer zu sein. Das heißt, er ist ja auch Manager. Das funktioniert ja in England ein bisschen anders. Hat er für dich jetzt auch diese Expertise im finanziellen Rahmen oder so, um vielleicht Geschäftsführer vom BVB zu werden, wirklich ein Jahr Pause zu machen und dann 25 in einer neuen Rolle zum BVB zurückzukehren?
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er Transfers selbst getätigt und bearbeitet hat. Das ist ja in England zumindest die Situation, dass der Trainer dort der Manager ist, so ist die offizielle Bezeichnung. Ja. Und er auch Transfers eintütet. Er hat ja nur mit Jörg Schmadtke auch jemanden gehabt, der das für ihn gemacht hat beim FC Liverpool. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der Kloppo, was weiß ich, zweimal am Tag, 2 Stunden Training, dann ist er länger auf der Anlage und dann noch nebenbei telefoniert, ob er noch einen dritten Torhüter irgendwo findet.
Ja.
Der wird mit Sicherheit gesagt haben, hey Leute, diesen Job zeitaufwendig, mache ich nicht. Da brauche ich irgendeinen, der mir das abnimmt. Also wenn ihr Engländer glaubt, dass ich als Trainer hier den Manager-Posten, wie das in Englisch in England üblich ist, Trainer ist auch immer der Manager, dass ich das auch noch machen muss, das vergisst man ganz schnell. Glaube ich nicht. Das würde er auch in der Bundesliga nicht machen. Der will einfach sich auf den Sport konzentrieren. Denn gerade in der Bundesliga, wenn ihm das in die Hose geht sportlich und er wäre zeitgleich noch der Teammanager, wie man es nennen muss, dann haut man ihm was um die Ohren und sagt, ey, mach doch erstmal den Job, den du kannst, bevor du jetzt noch anfängst, da neue Spieler zu holen oder abzugeben. Man muss ja auch Transfers tätigen, um den Kader zu entlasten, vielleicht zahlenmäßig. Du bist ja in der Planung der Mannschaft ständig unterwegs. Das heißt, Februar, März beginnt die Planung für die neue Saison. Du bist Oktober, November in der Planung für die Rückrunde. Du hast ja 2 Transferfenster und die dafür sorgen, dass du eigentlich in dieser Position sportlicher Leiter, Sportdirektor, Manager das ganze Jahr über ständig im Gespräch bist. Und das ist ja nur bei Neuzugängen. Die bestehenden Verträge müssen verlängert werden. Spieler wollen gehen, Berater rufen an und sagen, was ist jetzt? Gebt ihr den frei, gebt ihr den nicht frei? Müssen wir über Transfer sprechen? Ey, das hält auf. Das ist zeitlich intensiv. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Kloppo das in Liverpool gemacht hat und in Dortmund machen würde. Nee. Macht er nicht.
Ach, schade, schade, weil das wäre zum Beispiel auch was, irgendwie traue ich dem zu, dass er auch, weiß ich nicht, Staubsauger in der Sahara und Kühlschränke in der Antarktis verkaufen kann. Also irgendwie ist der so für mich ein Alleskönner. Und Aki Watzke hat ja auch mal irgendwie gesagt, wie dieser Geschäftsführerposten bekleidet werden soll. Also jetzt ist der BVB natürlich eine AG. Das heißt, man muss vor Aktionären sprechen, man muss Entscheidungen intern vertreten. Muss auch eine Vertrauenspersönlichkeit sein, also wirklich jemand, wo die Leute sagen, ja, das können wir so mitgehen, das können wir so tragen. Und all das, ja, würde ich ihm zumindest mal zusprechen, ja, von den Kriterien würde er es für mich erfüllen. Aber wahrscheinlich wird es doch anders kommen. Und ich glaube auch, die Rückkehr, naja, aufgewärmt schmeckt am Ende vielleicht auch doch nur Gulasch.
Wäre aber zumindest ein warmes Essen.
Ist ja schon ja,
was.
Ja.
Aber das Interessante ist, also wenn er jetzt wirklich macht und das glaube ich ihm, ich mache jetzt hier ein Sabbatjahr, ich bin ein Jahr raus, das ist eine klare Aussage, das glaube ich ihm auch, also er wird im Sommer, meine ich, nicht nach Dortmund gehen, auch nicht woanders hingehen, hat aber auch gesagt, in England mache ich keinen anderen Verein mehr, das war der FC Liverpool und nichts anderes. Also die Insel ist geschlossen für ihn, das macht er nicht mehr. dann bist du natürlich schon wieder so, dass du sagst, ah, der macht das im nächsten Jahr, 2025 will er wieder. Insel ist nicht, ja, da kommt er nach Dortmund, ist ja klar. Wenn das so käme und man jetzt schon klar wäre, mit Kloppo zu sagen, genießt das Jahr, flieg nach Malle, mach deine neue Hütte da und genießt das Wetter. Und dann lass uns mal ab und zu telefonieren, damit wir den Kader so zusammenstellen, wie du den haben möchtest, damit du 25 übernehmen kannst. Dann brauchst du aber jetzt einen Trainer, der es vielleicht nicht weiß, aber machen soll, ein Jahr lang diesen Stuhl warm hält, damit Kloppo da einen schönen Sitz kriegt. Das wäre im Moment ja Edin Terzic. Aus deiner Sicht das wirklich funktionieren, dass man entweder Terzic es nicht sagt und hinter seinem Rücken agiert, oder es ihm sagen, dass er, Edin, pass mal auf, wir kriegen Kloppo im nächsten Jahr. Das heißt, ein Jahr musst du noch machen, dann bist du aber auch weg. Du bleibst im Verein, hast eine Jugend oder was auch immer. Irgendwie einen Job finden wir schon. Aber du musst jetzt ein Jahr lang hier den Trainer machen. Eine Zukunft hast du nicht. Kloppo macht 25.
Also dann wäre ich aber ein Fan von Transparenz, dass man wirklich offen kommuniziert, weil hinterrücks, egal ob es im Sport ist oder egal wo auch immer, bin ich persönlich gar kein Fan von. Ich bin immer ein Fan von Diskurs beziehungsweise auch von Offenheit und Ehrlichkeit und dass es auch mal unbequem werden kann in Gesprächen. Dann würde ich das kommunizieren. Jetzt ist die Situation aber eh so, dass der jetzt noch gültige Vertrag von Edin bis 25 geht. Ja, also der würde dann ja sowieso enden. Und wenn man dann jetzt sagt, du pass mal auf, also wir können den dann wirklich wieder haben. Du erfüllst einfach deinen Vertrag. Wir gehen mit dir auch noch in diese nächste Saison, ne, weil du hast einen gültigen Vertrag. Das kann man auch nach außen ganz offen kommunizieren. Ne. Wir behalten einfach unseren Trainer, wollen Konstanz und der erfüllt seinen Vertrag bei Borussia Dortmund. Und er würde dann zum Beispiel wieder technischer Direktor werden. Das war er ja schon mal. Das wäre natürlich ein Szenario, wo ich dann auch sage, hey, fände ich dann spannend, bevor man dann irgendwie interimsweise irgendwas ganz Neues installiert, dann würde ich das tatsächlich gar nicht so schlecht finden.
Dann hast du natürlich eine sogenannte Lame Duck. Das heißt, bei jeder Schwächephase wird doch sofort gesagt, sag mal, Kloppo sitzt doch noch auf dem Ball. Terzic kriegt es doch nicht hin. Dann hol den Kloppo doch früher. Dann kann er doch hier früher anfangen, bevor du den Terzic rausschmeißt und dann neuen Trainer suchst, wie mein Peter Stöger das damals gewesen ist, wo du sagst, du, wir brauchen nur einen für 6 Wochen. Machst du das? Kriegst du auch Asche ohne Ende, ist kein Ding, aber nur, dass wir einen sitzen haben, der diesen Stuhl da warm hält, ist ja auch kein richtiger Plan, oder?
Nee, nicht wirklich. Also auch da finde ich es ganz spannend, wo will man als Borussia Dortmund hin? Und das passt ja zu diesem ursprünglichen Titel, den du hier gewählt hast, ganz gut. Das ist genau jetzt die Phase, finde ich, wo man sich auch mittelfristig bis langfristig ausrichtet als BVB. Einmal in der hierarchischen Struktur, also das heißt, ne, was will auch so eine Geschäftsführung, wie stellt die sich auf, in welche Richtung geht man da vielleicht auch mindset-technisch, was will man als Borussia Dortmund? Weil da habe ich auch bisher so das Gefühl, ja, ich weiß es nicht. Man ist sich auch nicht so ganz grün. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber so in den internen Aussagen, die dann auch von den Verantwortlichen getroffen werden, auch nach außen hin, weiß ich nicht, ob man da intern so committed ist, weil, keine Ahnung, bestes Beispiel ist für mich das Auswärtsspiel vom BVB in Heidenheim. Da sagt ein Edin Terzic, ich bin wirklich sehr unzufrieden, ist da auch sehr klar und emotional hinterher nach dem Spiel und sagt, also, das war nicht das, was ich mir vorstelle hier, das können wir besser und so geht's nicht. Und im Gespräch danach ist dann Sebastian Kehl als Sportdirektor und sagt, also das lasse ich mir jetzt hier auch nicht kaputt und kleinreden. Das war jetzt nicht besonders toll, aber sagen wir mal, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, wo ich denke, hä? Also der Trainer sagt das, der Sportdirektor sagt das. Hans-Joachim Watzke als Geschäftsführer sagt nochmal was ganz anderes und sagt ja, um den Titel spielen wir sowieso nicht mit. Was will man eigentlich? Und das müsste natürlich dann klar sein, dass man vielleicht wirklich sagt, okay, Edin Terzic, kriegen wir jetzt nochmal einmal mit ihm die Champions League hin. Das ist unser Minimalziel. Das schaffen wir jetzt auch in der nächsten Saison nochmal mit ihm, um dann nochmal mit Jürgen Klopp einen zu haben, der natürlich auch entwickeln kann. Ja, also junge Spieler entwickeln, Visionen, Pläne entwickeln kann und so, dass man dann sagt, okay, dann geht man mit ihm nochmal in die nächsten, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahre und baut das Ganze wieder neu auf.
Interessanterweise tun wir ja auch so, als wenn schon klar ist, dass Klopp überhaupt bereit ist, zu Borussia Dortmund zu gehen. Also mit seiner Leistung, ja, seiner Qualität.
Warum auch nicht?
Ja klar, aber es sind nun mal Weltklasse-Vereine, wo ich jetzt sagen würde, die stehen noch ein bisschen über Borussia Dortmund wie Real Madrid, FC Barcelona. Gut, England hat er gesagt, die Tür ist zu, da mache ich nichts anderes. Frankreich können wir außen vor lassen. Italien glaube ich auch nicht. Inter Mailand wird der Meister werden. Juventus, AC Milan, die haben alle Finanzprobleme auch, die haben andere Sorgen. Also wenn, dann sehe ich tatsächlich nur die beiden Spanier Oder er dreht da völlig durch und sagt, ich mache jetzt hier ganz was anderes, gehe in die USA, mache die Major League oder was, um das Leben dann nochmal zu genießen. Das kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen. Also wir tun ja immer so, dass man sagt, also Kloppo kommt zurück. Die Frage ist jetzt nur, wann. Stimmt das?
Ja, das ist, glaube ich, also das ist der Wunsch, der Vater des Gedanken, so ein bisschen, weil das auch so die in der jüngsten Vergangenheit Erfolgsgeschichte schlechthin ist, weil dieser Mann zu diesem Verein in diese Region passt wie kaum ein anderer. Und naja, jetzt ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, auch Hans-Joachim Watzke hält natürlich auch noch viel daran fest und schwelgt da viel in Erinnerung und gefühlt. Hat man jetzt mit Edin Terzic ja auch den Klopp Light gesucht, so, hey, der ist auch Borussia, der ist Identifikation, der kommt aus der Kurve. Das hält dich vielleicht auch so ein bisschen ab von tatsächlicher Weiterentwicklung, wenn man immer so diesem ehemaligen nachtrauert. Deswegen kann es natürlich einerseits total cool sein, wenn er wirklich käme. Andererseits ist es vielleicht aber auch gar nicht so verkehrt, wenn er es nicht tut. Ein Szenario, was ja auch sein kann, er macht jetzt wirklich ein Jährchen Pause. Ja, der DFB, was macht der jetzt eigentlich nach dieser Heim-EM? Die wollen Nagelsmann halten, okay. Kann mir aber auch vorstellen, so Nagelsmann als immer noch junger Kerl, der jünger ist als ich, will auch irgendwann wieder Vereinstrainer sein und hat Bock, wieder jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen und da wirklich eine Mannschaft zu entwickeln. Ob der jetzt wirklich dann schon langfristig Bundestrainer bleibt, weiß ich nicht. Und das so als Teilzeitjob für Klopp, der dann sagt so, hey, ich will noch nicht ganz aufhören. Dafür macht mir das immer noch zu viel Spaß. Aber so jeden Tag brauche ich das jetzt nach den ganzen Jahren auch nicht mehr. Da wäre das doch vielleicht was, oder? So ein Klopp als Bundestrainer.
Ja, wir haben da auch wieder den nächsten Wunschgedanken. Man sagt, ja, lieben gerne. Es gibt keinen Job, es gibt keinen Verein, der sagen würde, Klopp als Trainer im Leben nicht. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Der ist ja unsympathisch. Der ist ja, nee, Erfolg hat er auch nicht. Was soll er bei uns? Nein, also, du könntest dich auf den Marktplatz stellen und sagen, hallo, wir haben im Angebot Jürgen Klopp, wir möchten den haben, Hand hoch. Dann sind 1000 Hände oben. Ja. Der kann sich das frei aussuchen. Für ihn persönlich ist die Frage, brauche ich Geld? Geht es nach Geld? Das heißt, wer das meiste bietet, kann mich kriegen. Oder brauche ich eine Mischung von Geld und Perspektive? Wo kann ich was gewinnen? Oder brauche ich eine Mischung von Geld, Perspektive, aber auch Umfeld? Wo lässt man mich in Ruhe arbeiten, um nicht ständig irgendeinen Präsi, ich denke da an, macht er nicht mehr, aber Silvio Berlusconi oder sowas zu haben, der ständig jeden Tag auf die Matte steht und sagt, hey Kloppo, ab morgen spielt der andere, aber weil du hast da keine Ahnung von, ich mach das jetzt hier. Das kann er auch nicht gebrauchen. Also du brauchst so ein Wohlfühlpaket, wo alles stimmt. Das kann die Nationalmannschaft sein, aber du deutest das richtig an, dann bist du natürlich schon im Rentnerjob. Dann machst du 5, 6 Trainingslager, vier Tage, ein paar Länderspiele, stellst dich nachher hin und sagst dann, ja, nächstes Mal wird alles besser werden. Und dann ist gut. Weiß ich nicht.
Also ich glaube nicht, dass das. Ich glaube auch nicht, dass das für Geld macht. Also er kriegt Geld und er kriegt auch nicht wenig Geld. Ich denke mal, aber das ist eher die Folge dessen, wie er das, was er macht, tut. Das ist einfach wahrscheinlich so das i-Tüpfelchen. Ich glaube schon, dass er ein Umfeld braucht. Also ich glaube, einen Verein, der jetzt das absolute Pulverfass ist, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt wieder böse, wenn ich das als BVB-Fan sage und ich meine das jetzt gar nicht so rivalenhaft, aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass der jetzt sagt, jo, ich habe total Bock auf die Blauen aus Gelsenkirchen, ein paar Kilometer neben Dortmund, weil die führe ich jetzt wieder zum Erfolg oder so. Ich glaube, da sagt auch ein Klopp dann bei dem Umfeld und so, na, brauche ich nicht. Weil wenn wir überlegen, so habe ich das zumindest noch im Hinterkopf, vielleicht ist es gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht. Als der BVB ihn damals geholt hat, stand er eigentlich schon vor einer Einigung beim HSV und die hatten eigentlich ganz gute Karten, ihn zu kriegen. Die aber wohl irgendwie gesagt haben, na ja, aber dann würden wir uns schon wünschen, dass du dann schon irgendwie im Pullover und Jeans da am Rand stehst. Und das war wohl mit so ein Punkt, wo er gesagt hat, also entweder ihr wollt mich und dann kriegt ihr mich, aber mich da in irgendwelche Sachen zu stecken, nee, das meine ich mit. Und in Dortmund, da nehmen sie mich, wie ich bin, und da wollen sie mich genauso, wie ich bin. Hammer, deswegen gehe ich jetzt dann doch nach Dortmund und nicht nach Hamburg. Würde ja schon sehr dafür sprechen, dass der sagt, also pass auf, ich brauche schon ein Umfeld, was auch zu mir passt und was mich so nimmt, wie ich einfach bin. Und ich glaube, einen Klopp zu verbiegen, da tust du dir auch keinen Gefallen mit.
Nee, da wird er ösig. Das glaube ich auch. Dann wird er sich wehren und sagen, nee, Leute, so nicht. Jetzt hast du gerade so eine fußballerische Gleichsatz aufgestellt, was alles zusammenkommen muss, damit Kloppo sich wohlfühlt und auch kommen würde. Diese Punkte, die du genannt hast, sind die bei Borussia Dortmund gegeben?
Ich glaube, wenn er käme, dann ja. Ich glaube, das war auch, das ist jetzt ein bisschen Bauchgefühl und Mutmaßung von mir. Ich war natürlich nicht dabei, aber ich glaube schon, dass er es geschafft hat damals, sowohl bei Michael Zorc, der ja damals noch Sportdirektor war, und auch bei Aki Watzke, das genau so zu platzieren, dass er sagt, pass mal auf, das und das und das ist meine Vorstellung. Ich komme aber nur, wenn ich wirklich machen darf, wie ich es mir vorstelle. Und er ist auch jemand, der kriegt die Leute dann hinter sich. Er ist ja dieser Menschenfänger-Typ. Und deswegen hat man ihm diese freie Hand auch gegeben. Und ich sag mal so, es gab ja auch Gespräche damals, und das ist ja bestätigt, dass er zum Beispiel es auch geschafft hat, Sponsoren von einem Abgang von Borussia Dortmund wegzubewegen. Also, dass er gesagt hat, also hier, ich habe mitgekriegt, beim BVB, da will der und der und der Partner irgendwie weg, woran liegt denn das? Und dann haben sie eben gesagt, ja gut, das ist normale Fluktuation hier, ne, das ist ja normal, mal kommt ein Partner, mal geht ein Partner. Dann hat er gesagt, nee, gib mir mal die Nummer, ich rufe da selber höchstpersönlich an und überzeugt ihn mal vom Bleiben. Und der hat das geschafft. Das meine ich ja mit, der kann gefühlt alles, der Mann, wenn man ihn denn lässt. Ich glaube, du musst ihm die freie Hand geben, dass du sagst, pass auf, Kloppo, wir erarbeiten vielleicht ein gemeinsames Ziel, wo wir hinwollen, aber wie du das machst, um dahin zu kommen, das bleibt dir und deinem Team überlassen. Da wollen wir dir auch gar nicht reinreden. Wir machen das im Gleichschritt. Und dann kann Klopp erfolgreich sein. Hat er ja bei Liverpool auch gesagt. Er hat gesagt, also erwartet jetzt hier erstmal nichts, aber gib mir mal 4, 5 Jahre. Und genau der Erfolg hat ihm ja recht gegeben. Ne? Genau Punktlandung und große Titel nach Liverpool geholt.
Wo war das BVB? Ist die... Ja. Überschrift dieser Folge vom Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ich das über die raushöre, Daniel Schmidt, sagst du, der Weg ist gut. Das sieht alles ganz gut aus. Also wohin gehst du, BVB? Ab, weiter nach oben, Zukunft ist rosig.
Ich hoffe. Also ich hoffe, dass man jetzt die richtigen Schlüsse zieht, wie man beim BVB so gerne sagt, dass man jetzt nach der Saison auch wirklich sich genau die Punkte mal anguckt, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wo man sagt, okay, was müssen wir hier vielleicht verbessern, damit wir auch noch erfolgreicher werden können. Und wenn man da ehrlich ist in der Analyse und wenn man da sich auch mal mit den Fehlern auseinandersetzt, was ja nicht schlimm ist, weil, ne, du hast es eben so richtig schön gesagt, das sind ja auch alles nur Menschen und Menschen machen auch mal Fehler. Aber wenn man daraus lernt und sich anders aufstellt, dann glaube ich schon, dass Borussia Dortmund ein Riesenclub ist mit einem unfassbaren Potenzial. Und das würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass man das auch ausschöpft, damit die ganze Welt sieht, wie großartig dieser Verein Borussia Dortmund noch ist.
Daniel Schmidt, alias Pöhlers. Dankeschön, dass du Zeit hattest.
Dass du mit Danke für die Einladung.
Borussia Dortmund sprechen konntest. Vielleicht nochmal deine Homepage, pöhlerz.de, OE geschrieben, ERZ am Ende. Weil.
Genau, also.
Bitte?
Sorry, nee, ich dachte, du wärst schon fertig gewesen. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Ich wollte sagen, weil da eine ganze Menge zu kaufen gibt. Das wollen wir nicht vergessen, diese Fanware, die du da anbietest. Ja. Das ist ja doch eine ganze Menge, was es da gibt.
Ja, also ich mache mir auch da immer Gedanken. Ich bin ja jetzt selber nun mal Fan und mein Slogan ist von Fans für Fans. Und nur weil ich jetzt diese Kanäle betreibe, bin ich ja trotzdem genauso ein BVB-Fan wie jeder andere auch, der gerne irgendwie Fanartikel rund um den BVB kauft. Und das tue ich auch immer noch nach wie vor beim BVB selbst. Aber ich habe mir gedacht, was könnte denn vielleicht auch designtechnisch für andere Fans cool sein? Was könnten die rund um den BVB mögen, was es beim BVB selbst vielleicht so noch nicht gibt? Und deswegen kann man sich da gerne mal umschauen bei dem pöhlers.de-Shop. Und vielleicht findet da ja der eine oder andere was für sich.
Für mich ist zugegebenermaßen nichts dabei, weil das der falsche Verein ist. Es gibt nur eine Borussia.
Tennis-Borussia, ja, oder?
Ja, schönen Dank für das unangenehme Gespräch. 45 Minuten meiner Lebenszeit verschenkt. Ja gut, so kann das passieren.
Genau, so sehe ich das auch, ja.
Daniel.
Mir hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir sehr.
Viel Erfolg wünsche ich weiterhin mit Pöhlers. Du hast eingangs mal ein paar Zahlen genannt. Wenn man das zusammenzählt, da fehlt ja bis 100.000 gar nicht mehr viel. Das ist ja locker machbar. Sehr schön. Vielen Dank, Daniel Schmidt alias Pöhlers. Vielen Dank, Daniel Schmidt. Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland drückt die Daumen in der Champions League gegen Atletico Madrid, dass der BVB eine Runde weiterkommt. Klar, Meisterschaft, da hat man nichts mehr mit zu tun. Ich hatte es mal zwischendurch gesagt, in 3 Wochen etwa könnte man Bayer Leverkusen mit einer Niederlage zum Meister machen. Das will der BVB natürlich nicht. Daniel Schmidt, vielen, vielen Dank. Besser bekannt als Pöhlers. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich über Facebook, LinkedIn, X und Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. könnt auch gerne mal Themenvorschläge einreichen. Auch das habt ihr gemacht, zum Beispiel zu Pöhlers. Da hat man mir schon geschrieben, hat gesagt, Mensch, mach doch mal mit dem was. Und vor allen Dingen zum Thema Jürgen Klopp. Wie sehen das denn die BVB-Fans? Tja, bestellt, geliefert, so kann man es sagen. Das war dann die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue. Wenn ihr neu dabei gewesen seid und Interesse habt, gerne abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Ja, dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, sagt Ralf Boss.
Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.